Guten Morgen. Ich habe diesmal meinen Wecker mitgebracht, damit mir nicht das passiert, was gestern Thomas Gottschalk wieder passiert ist mit dem langen Überziehen. Aber ich bin da ganz optimistisch. Ja, ich möchte euch heute mitnehmen auf eine Suche, die Suche nach der Wahrheit. Und ich lese aus Johannes 8, Vers 31 und 32. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig mein Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Was ist Wahrheit? Wie finde ich Wahrheit? Gibt es das überhaupt, Wahrheit? Ich möchte es heute in zweifacher Weise beleuchten. Zunächst einmal ein bisschen in unserem Alltag und dann gehe ich konkreter auf das Bibelwort ein und später versuchen wir beides miteinander zu verbinden. Wichtig ein bisschen der Hintergrund zu mir mal da einzuordnen, warum interessiert mich das Thema Wahrheit so. Ich habe selbst eine journalistische Ausbildung genossen und während meines Studiums habe ich für die Deutsche Presseagentur ein bisschen gejobbt, konnte beim SWR mal reinschnuppern und später habe ich dann ein paar Jahre für die Evangelische Nachrichtenagentur IDEA gearbeitet. Und in meiner Ausbildung, Studium und dann noch ein studienbegleitendes Programm, da wurden wir darauf getrimmt, ordentlich zu recherchieren, ist ja logisch. Aber was im Grunde noch wichtiger war, die Sachverhalte verständlich zu machen. Und manchmal, oder eigentlich immer, muss man radikal kürzen. Das heißt, man hat viel recherchiert und dann muss man überlegen, okay, was nehme ich jetzt überhaupt in meinen Bericht rein? Und ganz eindrücklich war das immer in der Agenturarbeit. Da gab es dann manchmal, dass man Korrespondentenberichte geschrieben hat über ein oder mehrere Seiten. Und dann war noch eine Aufgabe, daraus eine 7-zeilige Meldung zu machen. Das war immer eine schöne Herausforderung. Nun gut, das hat man dann gemacht. Dann las noch ein Kollege Korrektur. Und schwupps war das dann über Satellit an viele Redaktionen in Deutschland und darüber hinaus verbreitet. Und dpa hat einen sehr guten Ruf, auch zu Recht, gilt als vertrauenswürdig. Und was dpa recherchiert und berichtet, hat auch eine gewisse Relevanz. Das heißt, viele Medien übernehmen diese Meldungen und das meistens auch ungeprüft. Das heißt, macht ein dpa-Kollege einen Fehler und wird dieser nicht rechtzeitig bemerkt und kommuniziert, kann es sein, dass er bundesweit zu lesen ist. Natürlich gibt es auch größere Redaktionen, die das dann als Anlass nehmen für eigene Recherchen, sodass ein Thema vielleicht noch höhere Aufmerksamkeit bekommt als vielleicht gedacht. Und natürlich haben Medienhäuser ihre eigene Note. Die Süddeutsche tickt anders als die Welt, Fokus anders als der Stern. Und interessant ist, es gibt auch Zeitungsverlage, die einer Partei gehören. So ist die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft in 100%igem Besitz der SPD. Und diese Gesellschaft hat wiederum Anteile an verschiedenen Tageszeitungsverlagen mit bis zu 100% Anteil mit einer Gesamtauflage von 435.000. Interessant. Was natürlich das A und O ist für einen Journalisten, er sollte der Wahrheit verpflichtet sein. Doch das ist leichter gesagt als getan, damals wie heute. Ich möchte ein paar Beispiele aus der aktuellen Zeit nennen. Anfang Oktober ging ein Video des jüdischen Sängers Gil Ofarim viral, kannte den bisher vorher auch nicht, an dem behauptete er, in einem Hotel gegenüber anderen Gästen benachteiligt worden zu sein. Er sei aufgefordert worden, seinen Davidstern abzunehmen, er ist Jude, um einchecken zu dürfen. Und natürlich war die Entrüstung über diesen Vorfall groß. Es gab Demos vor diesem Hotel, der betroffene Mitarbeiter wurde freigestellt und das Hotel sah sich heftiger Kritik aus. Und später tauchten Überwachungsvideos auf denen trug der Sänger gar keinen Davidstern. Und die zwischenzeitlich eingeschaltete Polizei hat derweil erhebliche Zweifel an den Schilderungen. Ein Zeuge widersprach dem Sänger sogar, der Mitarbeiter hat nun seinen Job wieder und ja, man weiß jetzt so gar nicht, was an der Sache eigentlich dran ist. Was ist Wahrheit? Bei der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal machte eine Meldung die Runde, dass dabei 600 Kinder ums Leben gekommen seien. Von den Behörden würde dies verschwiegen werden. Bald stellte sich heraus, dass es sich dabei um Fake News handelte. Was ist Wahrheit? Oder wir erinnern uns an ein Foto aus Bergamo, Italien. Und die Begleitmessage war: Ein Militärkonvoi muss eingesetzt werden, weil es dort so viele Corona-Tote gibt. Die Süddeutsche Zeitung klärt etwa ein Jahr später, im April diesen Jahres, auf: In Wahrheit war das Militär nicht etwa eingesetzt worden, weil Berge von Leichen nicht anders hätten transportiert werden können. Die Anzahl der Verstorbenen war nicht höher als bei manchen Grippewellen in Italien. Es war die Angst vor dem im Frühjahr letzten Jahres noch Killer-Virus genannten Erreger. Um Fakten zu schaffen, beschloss man die sofortige Einäscherung der an Covid Verstorbenen. Normalerweise werden in Italien aber nur die Hälfte aller Verstorbenen eingeäschert. Deshalb reichten die Kapazitäten des Krematoriums in Bergamo nicht aus und die Leichen mussten in umliegende Orte transportiert werden. Wichtiger Hintergrund. Was ist Wahrheit? Wir sehen, alles, was wir aussehen, ist nur ein Ausschnitt aus der Realität. Im Idealfall ein zutreffender Ausschnitt, aber mitunter auch ein verzerrender. Vielfach fehlt der Kontext, um ein Foto, eine Aussage oder eine Statistik beurteilen zu können. Doch wir leben in einer schnelllebigen Kommunikationswelt. Das heißt, Politiker werden dann gefragt zu diesem oder jenem und tatsächliche und sowie selbsternannte Experten werden dazu verleitet, Dinge vorschnell einzuordnen, bewerten und zu bewerten. Wie können wir im Dickicht von Fake News, vermeintlichen Fake News, offiziellen Verlautbarungen und vermeintlich richtigen Verlautbarungen die Wahrheit herauszufinden? Ist das überhaupt unser Job? Oder lenkt uns die Suche nach der Wahrheit zu aktuellen Fragen mitunter zu sehr davon ab, anderen auf die viel wichtigere Wahrheit hinzuweisen, dass Jesus gestorben und auferstanden ist zur Vergebung der Sünden? Ich denke, es ist ein Balanceakt. Wir machen es uns zu einfach, wenn wir die Beschäftigung zu aktuellen Geschehnissen völlig ausblenden und sagen, das ist für uns nicht relevant, Vogel-Strauß-Prinzip anwenden und uns nicht mit gesellschaftlichen Vorgängen auseinandersetzen. Wir können es nicht nur ganz auf Geistliches fokussieren, sondern wir leben auch in dieser Welt mit allem, was dazugehört. Und die Prophetien in der Bibel beziehen sich an vielen Stellen auch auf konkrete Vorgänge hier in dieser Welt, auf unseren Alltag, auf das Weltgeschehen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Vorgänge, die passieren, geistlich einordnen können. Und deshalb sollten wir darum ringen, die Wahrheit zu suchen. Das bedeutet Arbeit. Denn wir können uns nicht mit der erstbesten Quelle abspeisen lassen, sondern man muss ein bisschen recherchieren, man muss suchen. Denn machen wir uns nichts vor, alles, was uns vorgesetzt wird, hat stets eine Färbung. Wenn der Regierungssprecher was in der Bundespressekonferenz sagt, vertritt er die politische Linie der Bundesregierung. Wenn ein Reporter über etwas berichtet, tut er das im Auftrag seines Arbeitgebers, der, wie erwähnt, je nach Format mal stärker, mal weniger stark eine bestimmte Richtung vorgeben kann. Ja, selbst ein Wissenschaftler kann vielleicht von Interessen geleitet sein. Vielleicht hat er gerade ein Buch veröffentlicht oder hat ein Forschungsvorhaben, das er finanziert werden will, und dann lohnt es sich, im Gespräch zu bleiben. Und natürlich bedient die mediale Präsenz auch einfach das Bedürfnis nach Ruhm und Ehre. Wenn wir sagen, dass der Teufel, der Satan, der Meister der Lüge hier auf der Welt schon Macht hat und auch sein Unwesen treibt, das sehen wir schon in unserem eigenen Leben. Wenn wir sehen, wie wir in eigenem Leben fallen und manchmal uns die Wahrheit zurechtbiegen, warum soll das sonst in der Gesellschaft anders sein, wenn Leute gar nichts mit Jesus zu tun haben? Meine These ist, jeder Sender hat eine Absicht, eine Motivation, die mit seiner Botschaft verbunden ist. Und das muss man herausarbeiten. Und wenn man da nicht die Zeit dafür hat, dann muss man aufpassen, dass man das vorschnell bewertet. Natürlich kann man auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen und alle möglichen Internetseiten im Netz durchforsten, und dann kommt man eben zu dieser oder auch zu jener Erkenntnis und meint, man liegt jetzt richtig. Die Suche nach der Wahrheit sollte kein Selbstzweck sein, damit ich in den Diskussionen meine, dann Recht haben zu können, sondern, ich erinnere nochmal daran, es geht darum, dass wir die Vorgänge, die passieren, geistlich einordnen können. Und deswegen ist das geistliche Fundament ja wahrscheinlich noch wichtiger als meine Recherche zu alltagspolitischen Fragen. Was für eine Motivation hat Jesus, wenn er das Thema Wahrheit gegenüber den Juden hier aufgreift? Lesen wir nochmal den Vers. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus weiß offenbar um die Gefahren, denen seine Anhänger, den gläubigen Menschen, ausgesetzt sein können. Es reicht offenbar nicht aus, dass man einmal das Geschenk des Glaubens angenommen hat und dann sagt, ja, Herr, ich folge nach, sondern Jesus macht deutlich, dass es wichtig ist, kontinuierlich dran zu sein am Wort Gottes, an Jesu Worten. Und er stellt dies in einen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Thema Jüngerschaft. Nur dann, wenn wir mit seinem Wort verbunden sind, dann sind wir auch Jünger und Nachfolger. Jesus will keine Fans, die am Spielfeldrand stehen und ihm zujubeln. Er will Menschen, die das Spiel des Lebens gemeinsam mit ihm unter seiner Regie bestreiten. Ja, bleiben wir beim Bild vom Fußball. Ich würde sagen, Jesus ist der genialste Trainer, den es gibt, weil er kennt die Gegner in- und auswendig. Er weiß schon sogar vorher, welche Tricks der Feind im konkreten Spielgeschehen anwenden wird. Und dementsprechend weiß Jesus auch um die beste Taktik, um nicht auf diese Tricks reinzufallen. Er hat den perfekten Matchplan, um das Spiel zu gewinnen. Und der Sieg steht fest, das ist schon mal klar. Und nun kommst du als Teammitglied ins Spiel. Jesus will dieses Spiel mit dir gemeinsam gewinnen. Das gelingt natürlich aber nur, wenn wir Jesus als den Trainer richtig gut kennenlernen, wenn wir ihn verstehen, was er meint. Und das wiederum gelingt am besten, wenn wir uns damit beschäftigen, was er schon damals zu seinen Jüngern gesagt hat. Und wenn wir im Gebet nicht nur selbst reden, sondern auch versuchen, auf Gottes Stimme zu hören. Jesus macht eine zweifache Wenn-Dann-Regel. Das Thema Jüngerschaft haben wir gerade angerissen. Aber er geht noch weiter, indem er sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Ein steiles Versprechen. Was meint ihr denn damit? Und von welcher Wahrheit ist hier die Rede? Wenn wir an das Thema Wahrheit denken, dann meinen wir damit die Übereinstimmung zwischen einer Aussage und dem tatsächlichen Sachverhalt. Das haben wir anfangs gerade beleuchtet. Es geht also um das Verhältnis zwischen der Realität und dem, was darüber gesagt wird. Etwas anderes ist es im Hebräischen. Da ist Wahrheit eine Eigenschaft, ein Adjektiv. Es geht um Zuverlässigkeit, Beständigkeit. Es geht darum, dass eine Person oder eine Sache hält, was sie verspricht. Und auf wen, wenn nicht auf Gott und seinen Sohn Jesus, trifft dies denn nicht am ehesten zu? Deswegen sagt Jesus eben selbstbewusst über sich selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn wir also an Jesu Worten bleiben, sind wir sein Jünger und erkennen die Wahrheit, also ihn und die Wahrheit, also Jesus, wird uns freimachen. Einige grundlegende Wahrheiten, ja im Grunde die wichtigsten, sind im apostolischen Glaubensbekenntnis zusammengefasst. Weil wir das hier nicht so oft zusammen sprechen, lese ich es euch mal vor. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ein jahrhundertealtes Glaubensbekenntnis, schätzungsweise im 5. Jahrhundert entstanden und längst nicht mehr Grundkonsens in der christlichen Welt. Wir sehen, wie auch bei uns vermeintlich grundlegende Wahrheiten oder Wahrheiten, die wir als Basis bislang immer empfunden haben, auf einmal relativiert und in Frage gestellt werden. So stimmt einer Umfrage zufolge unter den gläubigen Christen nur jeder zweite Katholik, 52,5% der Aussage zu, dass Jesus am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden ist. Unter den evangelisch-landeskirchlichen Christen waren es knapp jeder zweite, 48%, unter den evangelisch-freikirchlichen, naja, kaum besser, 59,3%. Jungfrauengeburt, das Sühneopfer Jesu und die Bewertung biblischer Prophetien werden zunehmend auch in freikirchlichen Kreisen in Frage gestellt. Wie man beispielsweise in der Debatte um das Buch Glauben, Lieben, Hoffen sieht, das wurde vom Gemeindejugendwerk der Baptisten und der Jugendarbeit des Bundes Freier Evangelischer Gemeinden herausgegeben. Inzwischen distanziert sich unser Bund von diesem Buchprojekt, da darin offenbar biblische Grundüberzeugungen relativiert werden. Wie kommt es, dass über so viele Glaubensthemen gestritten wird? Dass es scheint, dass es irgendwie unterschiedliche Wahrheiten geben könnte. Ein Grundproblem ist meines Erachtens, dass auch die evangelikale Christenheit sich von Gottes Wort wegbewegt. Statt sich demütig mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen, wird sich darüber erhoben, wird relativiert, bewortet. Aus dem Bleiben an meinem Wort wird ein Bewerten meiner Wörter. Und somit wird diese Wenn-Dann-Regel von Jesus außer Kraft gesetzt. Denn wenn ich mich über das Wort Gottes erhebe, dann ist es schwierig, die Wahrheit zu erkennen. Und das ist umso verwunderlicher, als da Jesus und die Apostel selbst vorleben, welchen Stellenwert für sie die Aussagen der Heiligen Schrift haben. Immer wieder beziehen sich Jesus und die anderen neutestamentlichen Autoren auf Aussagen des Alten Testamentes und bestärken damit die Glaubwürdigkeit, die Wahrhaftigkeit und die Irrtumslosigkeit des Wortes Gottes. Schon Martin Luther kannte die Auseinandersetzung, wie wahr denn nur die Bibel sei, und schrieb dazu: Welch große Irrtümer sind schon in den Schriften aller Väter gefunden worden. Wie oft widerstreiten sie sich selbst. Wie oft weichen sie voneinander ab. Niemand hat eine mit der Schrift gleichwertige Stellung erlangt. Ich will, dass allein die Schrift regiert. Dafür habe ich als besonderes klares Beispiel das des Augustinus, der in einem Brief an den heiligen Hieronymus sagt: Ich habe gelernt, allein diesen Büchern, welche die kanonischen heißen, also die Bibel, Ehre zu erweisen, sodass ich fest glaube, dass keiner ihrer Schreiber sich geirrt hat. Der Blogger Markus Till fasst sie so zusammen: Das grundlegende Prinzip, das Luther hier erklärt, war ein zentraler Grundstein der Reformation. Man kann es so simpel formulieren: Alle Theologen irren, aber die Autoren der Bibel irren niemals. Ist jetzt ein bisschen zugespitzt vielleicht. Die Relativierung von biblischen Grundwahrheiten, das Verlieren des gemeinsamen Fokus, führt zur Kraftlosigkeit der Christenheit, die wir besonders hier in unseren Breitengraden zu spüren bekommen. Wir verheddern uns in Nebenkriegsschauplätzen, anstatt uns auf Jesus zu fokussieren. In einer Replik, in einer Antwort auf das neu erschienene Buch des einstigen Allianzvorsitzenden Michael Diener, Raus aus der Sackgasse, schreibt eben dieser Blogger Markus Till: Und wir brauchen das gemeinsame Festhalten an den zentralen Bekenntnissen der Christenheit. Denn sonst geschieht immer mehr das, was Sie selbst, also Herr Diener, im Buch Mission Zukunft beschrieben haben. Man beruhigt einander mit ähnlichen Begriffen, verliert aber trotzdem die verbindende Mitte und die gemeinsame Leidenschaft, weil jeder spürt, dass man mit diesen Begriffen gar nicht mehr das Gleiche meint. Und ohne die verbindende Mitte verlieren wir die Kraft, Differenzen an den Rändern auszuhalten. Dieser gemeinsame Fokus ist der Erfolgsfaktor. Ich erlebe das immer wieder bei meinen Reisen für Weihnachten im Schuhkarton, in deren Rahmen ich schon viele Gemeinden kennenlernen konnte, die genau diesen Fokus haben auf Jesus Christus. Und im Idealfall teilen sie diesen Fokus mit anderen Christen aus der Region. Das bedeutet, Kräfte werden gebündelt, gemeinsame Aktivitäten viel besser gestemmt und es wird mehr erreicht, weil man sich nicht rumstreitet, sondern weil man gemeinsam für das Reich Gottes aktiv ist. Man erlebt, dass man Teil dieser Siegermannschaft ist. Das Bleiben am Wort Gottes als entscheidender Erfolgsfaktor. Jesus selbst vertritt einen absolutistischen Wahrheitsanspruch. Er lässt keinen Zweifel daran, dass er selbst der einzige Weg zum Heil ist. Und dieser Überzeugung schloss sich offenbar auch Friedrich Wilhelm IV. An, als er folgenden Spruch beim Berliner Stadtschloss anbringen ließ: Es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in den Namen Jesu, zur Ehre Gottes des Vaters. Dass in den Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Dieser Spruch ist eine Zusammenfügung aus Apostelgeschichte 4, Vers 12 und Philipper 2, Vers 10. Und dieser klare Anspruch erregte jüngst die Gemüter, weil er eben jetzt noch im Stadtschloss zu lesen ist. Eine Person sagte dazu: Intolerante Exklusivitätsansprüche sind, auch als historische Zitate, gefährlich und gebrauchen Gegenbilder. Diese Person war der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesisch-Oberlausitz. Die Diskussion um den Spruch, den man lesen oder auch ignorieren kann, war noch nicht verhallt, da die Stadt Köln verkündete, dass Moscheegemeinden nun beantragen könnten, auch den Gebetsruf über Lautsprecher zu verbreiten. Und was wird da in den Gebetsruf gesagt? Ich bezeuge, dass es keine Gottheit außer Allah gibt. Allah ist der Allergrößte. Ist dieser Gebetsruf jetzt toleranter als die Bibelverse auf dem Schloss? Zweierlei Maß. Wenn wir glauben, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dann bedeutet es auch gleichzeitig, dass wir als Christen sagen, dass Mohammed, der Prophet Allahs, nicht den richtigen Weg weist. Aber was folgt denn nun aus diesem Wahrheitsanspruch? Was folgt daraus, wenn wir in dem Wissen, dass Gottes Wort wahr ist und wir weltliche Vorgänge einordnen, wenn wir den Eindruck haben, dass sich gesellschaftliche Veränderungen in eine ungute Richtung entwickeln? In Jesu Endzeitrede in Lukas 21 heißt es in Vers 28, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Weil wir die Wahrheit, nämlich Jesus, gefunden haben, können wir mit dieser jetzigen Situation im Grunde erstmal gelassen umgehen. Wir müssen keineswegs in Panik verfallen. Wir brauchen auch keine Angst zu haben, denn wir wissen, am Ende wird unser Team, unser Jesus, gewinnen. Wohlwissend, dass die Zeiten noch herausfordernder werden. Dass es was kosten wird, wenn man sich an Gottes Gebote hält. Und im Zweifel dann auch gelten kann, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber wir hoffen, wir wissen, wir haben die Hoffnung, dass es für diejenigen, die Jesus nachfolgen, alles zu einem guten Ende kommt. Und das ist der markante Unterschied zur Welt, zu all denjenigen, die Jesus nicht kennen. Wie viel Angst ist in der Welt? Angst vor dem Klimawandel, Angst vor Corona, Angst vor der Corona-Impfung, Angst vor Diskriminierung und Spaltung. Und weil wahrscheinlich in dieser Zeit so viel Angst ist wie nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr, kommt es auf uns Christen an. Wir müssen die Wahrheit verbreiten, dass Jesus die Wahrheit ist. Jetzt erst recht, weil die Wahrheit Menschen frei macht. Weil die Wahrheit hilft, dass die Menschen die jetzigen Vorgänge besser einordnen können. Weil die Wahrheit Jesus der Weg zum Leben ist. Was ist Wahrheit? Jesus ist Wahrheit. Gottes Wort ist Wahrheit. Streben wir immer mehr nach dieser Wahrheit und lassen wir uns nicht von Lügen dieser Welt in die Irre führen. Amen. Ein paar Fragen zum Schluss noch für die kommende Woche. Was macht es mit deinem Wahrheitsanspruch, wenn du damit konfrontiert wirst, dass Menschen in deinem Umfeld eine andere Wahrheit haben? Wie gehst du damit um? Inwiefern spürst du, dass die Wahrheit durch Christus dich freigemacht hat? Und wo fällt es dir schwer, Wahrheit von Lüge zu unterscheiden? Wo brauchst du geistlichen Durchblick? Den brauchen wir, glaube ich, alle in dieser Zeit. Ich möchte noch beten. Herr, ich danke dir, dass wir in diesem Land leben können, wo es uns wirklich noch sehr gut geht. Vielen Menschen in vielen anderen Ländern der Welt geht es deutlich schlechter. Sowohl was die Versorgung angeht, als auch demokratische Rechte. Und doch sehen wir, manche sind kritisch. Und wir stehen in der Gefahr, viel zu jammern über dieses oder jenes. Herr, schenke, dass wir zu Hoffnungsträgern werden, dass wir die Menschen auf dich hinweisen, dass wir uns nicht verheddern in Diskussionen zu Nebenthemen, die nicht in deinem Fokus sind, sondern dass wir den Menschen Mut machen, sich dir zuzuwenden. Schenke auch, dass das, was wir jetzt in der kommenden Zeit vorhaben, auch zu Weihnachten dazu beiträgt, dass Menschen die Rettung finden und dich kennenlernen können. Amen.